Okay, let's go, meine Damen und Herren, Boys and Girls and everyone in between. Wir haben Folge 130 Astra Colada in der Astra-Stube Hamburg unter der Sternenbrücke. Es ist der 15.09. Ich bin Hauke Horreis, Teil der großen Medienlandschaft Hamburg, Kultur, Gesellschaft auf der anderen Seite. Und ich sage halt nur, gegenüber sitzt mir nicht ein Fisch namens Wanda, nicht ein Hund namens Beethoven, sondern ein Hötmann namens Daniel. Daniel Hötmann mit verdammt guter Laune. Du kriegst dir schon wieder durch den Club, wo ich denke, wer hört sich das denn freiwillig an? Wer möchte deine miese Laune irgendwie denn noch hören?
Nach müde kommt dumm. Heißt das nicht so? Nee, doof heißt das, ne? Nach müde kommt doof heißt das, ne?
Ich dachte immer, nach müde kommt ab.
Nee, nach müde kommt doof. Ich bin sehr, sehr müde.
Ja, war ein langes Wochenende wieder für dich, oder? Ja, da warst du mit Großstadtgeflüster wieder unterwegs und hast am Donnerstag war die im Stadtpark, oder?
Donnerstag waren wir im Stadtpark.
Das sah ganz schön voll aus.
Das war auch ganz schön voll, das war richtig schön, war das. Das hat ab 13:30 angefangen zu pissen. Das hat halt safe bis kurz vor 8 nicht aufgehört zu regnen. Und um 7:30 wo Kochkraft durch KMA, die haben den Support gemacht, gespielt haben, standen da vielleicht 300 Leute und Großstadtgeflüster, Raffi und Jen sind halt so im Backstage rumgeschlichen und haben ab und zu mal nach draußen geguckt und dann kam Raffi wieder zu mir und meint so, ich glaube, das wird ein richtig trauriger Abend heute. So, Raffi, entspann dich, das wird hinterher total voll, glaub mir das. Und pünktlich um 19:30, wo wir Umbau hatten, hat es dann weniger geregnet und pünktlich um 20 Uhr hat es wirklich komplett aufgehört zu regnen. Auf einmal stehen halt 4000 Leute davor. Und es war das größte Großstadtgeflüster-Solo-Konzert, also wie bei Danger Dan, also ne, sind wir in guter Gesellschaft, das war ja auch sein erstes großes und größtes Solo-Konzert, was er gespielt hat. Das war hervorragend, Hamburg hatte Bock, trotz total matschigen Boden und Springen war halt ein bisschen gefährlich, weil wie jeder weiß, ist der Stadtpark etwas abschüssig. Wir haben schon so eine Welle von Menschen einfach so rutschen gesehen, war aber nicht so.
Zwischen den ganzen Bächen.
Genau, zwischen den ganzen Bächen. Nee, das hat hervorragend funktioniert und den Stadtpark mal als...
Als Techno-Location zu sehen?
Nee, überhaupt als Location zu sehen, in der man nicht arbeitet, sondern in die man reinkommt, war hervorragend. Also wirklich. Also das war, also jede Band, die dort spielt und sich nicht wohlfühlt, macht irgendwas falsch. Also wirklich, also das kann einfach nicht, weil einfach alle nett waren und das Catering war, scheiße ist das Catering im Stadtpark gut, vom Frühstück zum Mittag zum Abendessen, Alter, das war ganz großes Kino tatsächlich.
Dann wird es behandelt wie König Daniel.
Ja, also nicht ich, aber die Crew und die Band und das war alles voll schön und hat sich total gekümmert, hat sich auch voll schön gekümmert und ich habe keine blöden Sprüche vom reingedrückt bekommen. Stell dir das mal vor.
Das kann man sich überhaupt gar nicht vorstellen.
Nee, kann man nicht.
Wenn
ich glaube, er war zufrieden.
Mit unserem Insiderwissen und mit den ganzen Namen, die wir herausballern, die, von denen niemand weiß, wer das eigentlich ist. Höchstens mal die Person selber, die dann vielleicht auch mal dazu kommt, bitte lass mich aus eurem Podcast raus. Aber es ist schön, weil die große Frage ist, ja, gar kein Problem, dann jetzt piep ich dir alles raus.
Du hast letztes Mal schon gepiept.
Ja, weil das halt auch gar nicht geht.
Du hast gepiept.
Ja, ich weiß, aber das ist ja...
Fand ich aber witzig.
Ja, schön, dass wir jetzt so viele Pieper hier drin haben. Ja, weil du musst gucken, wen du halt in diesen Podcast hineinlässt, was du halt über ihn sprichst und ob das überhaupt, ne?
Wir haben doch überhaupt nichts Schlimmes gesagt.
Ja, das war schon so ein bisschen, da habe ich auch schon so einige Sachen rausgeschnitten, wie es war dir körperlich unangenehm. Ich weiß, dass du es nicht so meinst und vielleicht meint die Person, ne, weißt du, um die es gerade geht, würde auch dein Humor dann verstehen. Aber
würde er.
Aber wenn du halt so sagst, so, mir war das körperlich unangenehm, ihm dabei zuzuschauen, wie er das und das gemacht habe. Wenn ich halt höre, dass jemand sagt, Mensch Hauke, als du da auf der Bühne standest, das war mir körperlich unangenehm, das zu sehen, wie du das halt gemacht hast. Dann denke ich erstmal so, oh wow, dankeschön. Erstens, warum sagst du mir das nicht per se, sondern warum machst du das halt in der Öffentlichkeit? Ja, und jetzt machst du...
Leute...
Was?
Wer sich auf eine Bühne stellt, ne? der muss ja damit rechnen, dass da irgendeine Reaktion kommt. Ob die Reaktion jetzt gut ist oder schlecht ist oder was auch immer. So, und außerdem war mein, das war mir das persönlich unangenehm, körperlich wehgetan. Das war ja ein Scherz im Flusse.
Natürlich.
Und das hätte auch jeder verstanden, hätte man es drin gelassen.
Nein, das hätte nicht jeder verstanden. Doch. Du mal, wir bekommen ganz andere Fragen, was, wie und warum halt irgendwie gemeint ist von Leuten, die den vielleicht unseren Humor dann nicht verstehen. Aber ich glaube, dass die eine oder andere Person und wahrscheinlich auch die betroffene Person dann selber auch gesagt hätte, ich weiß nicht, ob das jetzt so geil gewesen ist. Aber ist auch egal. Also es sind auf jeden Fall unfassbar viele Leute da gewesen, die dich behandelt haben, als wenn du...
Nee, mich nicht, die Band, habe ich doch gerade schon gesagt.
Also
die Band und die Crew, mich nicht. Ich laufe da einfach nur rum und mache Sachen. So, und ich habe gegessen und gefroren.
Ja, und dafür kriegst du halt 500 Euro die Stunde. Gefühlt. Da kommt die große Frage, was ist denn los mit dir heute, Daniel? Du wirst gerade mir körperlich unangenehm.
Ja, siehst du, das darfst du jetzt sagen.
Das darf ich in dem
Leben so. Und das wird jetzt nicht rausgeschnitten.
Das schneide ich auf jeden Fall nicht raus. So.
Ja, war klar.
So,
wenn es um mich geht.
Dann ist es halt wieder egal. Kannst du bitte oberkörperfrei jetzt hier diesen Podcast? Was ist denn hier los? Hast du unfassbar viele irgendwo. Hast du noch schon wieder ein neues T-Shirt?
Das ist uralt, das T-Shirt.
Ehrlich?
Ja.
Das ist ein schönes Fuck-Racism-Shirt.
Ja, das habe ich auf deinem Heiß-Gewohl, wie man das nennt, habe ich da Sachen bestellt. Da gab es ja auch dieses Santa Cruz-Ding, weißt du, mit diesem Nazi-Ding.
Ah, Antifaschism Apparel.
Das ist voll der Müllladen. Das darf ich jetzt einfach wirklich mal sagen.
Okay, warum?
Weil das qualitativ von den Shirts her der absolute Witz ist. Also wirklich jetzt. Das ist komplett... Es geht alles auseinander. Ich habe da einen Sweater bestellt in der Größe L, der ungefähr die Größe von einer S oder M hatte. So, und dann habe ich den ganzen Bums wieder zurückgeschickt, weil bei den Shirts war es nämlich auch so. Eine L war höchstens gerade mal eine M, wenn es hochkommt. Mhm. Hab den ganzen Bums wieder zurückgeschickt. Okay, dann hole ich es mir einfach eine Nummer größer. XL, ganz normal. So, ne? Kann ja mal passieren, dass es halt ein bisschen kleiner ausfällt. Die XL-Sachen fallen so groß aus und so breit aus, dass man sie nicht anziehen kann. Das ist, also wirklich, ich habe selten so ein Müllmerch gesehen.
Das tut mir leid, dass ich dir vor 4 Jahren gesagt habe, dass ich mal bei Antifaschismus Apparel bestellt habe und dass ich das ganz cool gefunden habe. Das tut mir wahnsinnig leid.
Also das ist wirklich Müll. Wartest du 80.000 Jahre auf diese Bestellung, weil die ja Gott weiß woher verschifft wird, aus Indonesien oder so, keine Ahnung. Und dann ist es halt wirklich Müll. So, es stinkt, also wirklich, du hast das Ding aufgemacht und du hast gedacht so, ho, wer hat denn da Plastik verbrannt? Herzlichen Glückwunsch. Also das war echt schlimm. Das war
okay.
Wirklich
schlimm. Dann tut mir es leid, weil ich kann das nicht so wiedergeben. Ich habe eigentlich alles, was ich da bestellt habe, war okay.
Ja, alles, was ich da bestellt habe, war Schiede.
Mann, dann ist es schon wieder ich. Bei mir ist alles doof. Egal. Ich wollte doch eine ganz andere Frage stellen, okay, Daniel. Ganz andere Frage. So. Und zwar, wann ist das eigentlich passiert, dass Großstadtgeflüster so eine große Band geworden ist? Weil, ich meine, die machst du jetzt und wir haben uns noch niemals drüber unterhalten. Es ist doch unfassbar, dass die halt ihr größtes Konzert im Stadtpark spielen und da 4.000 Leute hinkommen. 4.000 waren da, ne? Und es ist eine Berliner Band.
Ja.
Wann ist das passiert? Wie ist das gekommen? Warum?
Ich kann es dir nicht sagen. Ich muss ja selber sagen, dass ich diese Band nie auf dem Schirm hatte. Ich habe die Band nie auf dem Schirm gehabt. Ich kannte so 2, 3 Songs und fand das cool irgendwie, was die gemacht haben. Fand auch die Message schon immer cool. Aber habe nie auf dem Schirm gehabt, dass das groß ist oder halt auch nicht. So, also ich bin jetzt gespannt. Wir fahren jetzt nach Österreich, Graz, Linz und Wien. 2 Indoor-Shows, eine Open-Air-Show in Wien in der Arena, die halt noch irgendwie aus 2020 kommt oder so, die 15 Mal verschoben worden ist, keine Ahnung. Bin ich mal gespannt, wie das da läuft, so, ne, wie das da aussieht, wie viele Leute da hinkommen. Also abgesagt ist nix. Also von daher kann's nicht so scheiße sein.
Ja, aber wie krass ist es eigentlich, weil die haben keine neue Platte draußen. Die haben vor Corona haben sie ihre Platte rausgebracht, ja, die auch irgendwie, ich will jetzt nicht sagen, die halt keiner so mitbekommen hat, aber die haben ihren großen Hit mit Fickt euch alle irgendwann 2013 gehabt. Und auf einmal ist das Ding bumsvoll und ich kann es nicht verstehen. Ich frage mich jetzt sogar, würde Fettes Brot halt noch Stadtpark voll kriegen?
Klar.
Meinst du?
Ich bitte dich. Fettes Brot macht doch die Barclaycard voll.
Immer noch?
Ach, auf jeden Fall. Vor allem jetzt mit dem Abschiedsbums.
Ja, mit dem Abschiedsbums halt sowieso. Ja. Die kommen dann mal wieder.
Fettes Brot?
Ja, bestimmt.
Nee, auf keinen Fall.
Meinst du nicht?
Nee, ich denke, das ist jetzt, das ist vorbei. Die hören auf. Hast du das Video gesehen?
Nee.
Zu dem Song?
Nein.
Mach mal.
Was gibt's denn da in diesem Video?
Nur die drei und so ein bisschen Action, also was die halt so machen. Also Action ist es auch nicht, die stehen da halt und rappen halt oder singen diesen Song halt. Kann man jetzt gut finden oder kann man halt auch scheiße finden. So. Also ich war nie der große Fettes Brot-Fan. Ich glaube, ich fand das Album schon, wie hieß das, Mitschnacker? Nee, wie hieß das denn?
Boah, ich bin raus.
Auf einem Auge blöd. Ich glaube, das hieß auf einem Auge blöd.
Ich fand hier als Kind schon scheiße.
Echt?
Nee, also ich habe niemals verstanden, warum alle Leute das so abgefeiert haben. Ich glaube, ich habe sie auch nur einmal live gesehen auf dem Hafengeburtstag 2006 oder 2007.
Okay.
Da haben die direkt am Hafen gespielt und als Headliner-Band waren damals noch die H-Blocks. Also so lange ist das her. Ich kann mich halt nur noch daran erinnern, dass irgendeiner von den Ultra-Fans von Fettes Brot auf eine Laterne raufgeklettert ist und dass das Highlight gewesen ist, dass sie versucht haben, den Typen halt da wieder runterzukriegen. Aber ansonsten, Fettes Brot, kann ich nur sagen, ich habe mich immer sehr, sehr dagegen gewehrt, Jein oder Nordisch by Nature zu spielen,
ja,
wenn ich aufgelegt habe, wenn mir alle Sachen für tierisch auf den Sack gingen und ich habe im Kopf, dass bei schwule Mädchen die Leute im Knust halt irgendwie gefeiert haben und irgendjemand von der Empore gesprungen ist. Hast du nicht mal gesagt, das warst du?
Nee, das war bei Turbostart.
Ah!
Nee, das Album hieß nicht auf einem Auge
blöd.
Blöd. Es hieß tatsächlich Mitschnacker und danach gab es nach außen Top-Hits, innen Geschmack. Das war auch cool, obwohl da schon Jein drauf war.
Mhm.
Also da konnte ich so irgendwie nichts mit anfangen.
Ja.
Aber nee, irgendwie war Fettes Brot, war ich da irgendwie. Ich fand die auch damals schon, so bei Nordisch by Nature zum Beispiel. Das ist ein geiler Song, safe auf jeden Fall, den finde ich gut, das ist ein guter Song, weil da halt aber auch sau viele andere Hip-Hopper mitmachen.
Ja.
Ne, ob das Tobi und das Bo ist, wie sie auch alle heißen, so. Das war halt ein cooles Ding. Aber ich fand zum Beispiel Tobi und das Bo immer geiler.
Tobi und das Buch als Dynamite Deluxe.
Nee, es gibt das Tobi und das Bo. Der Tobi und das Bo. Morgen geht die Bombe hoch und wir gehen alle mit.
Okay.
Kennst du den nicht?
Nee.
Mega Song. Packe ich dann immer direkt auf unsere Playlist drauf. Der Tobi und das Bo, morgen geht die Bombe hoch. Die haben tatsächlich in dem Zeitraum auch ein Spotify der Chef noch selber. Gucken wir doch mal.
Hätten wir heute einen Gast. Der Tobi und das Bo.
Der Tobi und das Bo. Und die haben sogar
eine Platte raus.
Die haben sogar zwei Platten rausgebracht. Genie und Wahnsinn liegen dicht beieinander. Und, ach nee, das ist nur noch Best of. Also ein Album haben sie rausgebracht, sozusagen. Genie und Wahnsinn liegen dicht beieinander.
Ja. Sie haben ein Album rausgebracht und das nächste Album ist schon Best of.
Ja,
das haben sie sozusagen zweimal das gleiche Album rausgebracht.
Ja, mit ganz vielen anderen Versionen drauf und Gastrappern und whatever
ja.
Und was auch immer.
So. Nee, aber Fettes Brot hat mich auch nie erreicht. Ich kann mich daran erinnern, dass mich für eine kurze Party Fischmob erreicht hat.
Nee, die hab ich nie verstanden.
Also Fischmob habe ich auch nicht verstanden, aber das war irgendwie verbotene Musik in meinem Gefühl. Das war, weiß ich nicht, war irgendwie 16 Jahre und in irgendeinem Bootsclub wurde dann eine Geburtstagsfeier gemacht, wo ich eigentlich nicht hingehen hätte dürfen, aber ich bin da trotzdem hingegangen und alle haben da Cola Korn gesoffen und sich gegenseitig Dramen vorgespielt, jemand hat sich verliebt, geknutscht, du kennst es halt, ne? Aber da man halt niemals einen DJ hatte oder ein gepflegtes Mixtape oder sowas, lief halt immer nur eine Platte durch und das war dann Fischmob mit Fick mein Gehirn. Mhm. Habe ich gedacht, okay, alles da, ui, Fick mein Gehirn, das klingt aber schon ganz schön verboten. Meine 16er waren noch recht lieb. Jetzt ist Fischmob ja auch nur so eine Randnotiz von irgendwann, wo deutscher Hip-Hop mal cool gewesen ist.
Ja, deutscher Hip-Hop ist jetzt ja gerade wieder mega angesagt.
Nee. Punkt.
Ja, ist einfach so. Deutscher Hip-Hop bumst gerade irgendwie in Anführungsstrichen alles weg. Und das ist das, was gerade Tickets verkauft. Ob das irgendwie Nina Chuba ist, ob das BHZ sind, ob das 102 Boys sind, 10299 oder wie die heißen, UFO, noch irgendwas, keine Ahnung, RIN. So, das ist alles bis oben hin zugeschissen mit Menschen.
Ja.
Ja, klar. Komplett. Selbst dieses Apache-Ding, diese Apache-Tour. So, irgendwie 20.000 Mal verschoben und die Dinger sind voll.
Wenn das noch Hip-Hop ist, ja, ist halt einfach so, wie der Hip-Hop sich weiterentwickelt. Aber da komme ich.
Klar, es ist auf jeden Fall Hip-Hop.
Weiß ich nicht, aber da komme ich, glaube ich, nicht ran. Ich komme nicht an diesen neuen New Wave-Hip-Hop nicht ran.
Das ist halt. Punkiger Hip-Hop. Ich meine, guck dir mal BHZ an oder 102 Boys. So, das ist ja stumpfer Punk-Rap.
Ich
in Anführungsstrichen.
Ja,
also stumpf ist jetzt nicht böse gemeint, aber ja. das ist einfach Punk-Rap. So, komplett. Also, mit durchdrehen und völlig ausrasten.
Also wenn ich mir die 1990 Boys angucke, dann finde ich, es gibt ja gar keinen großen Unterschied zu Fettes Brot.
Nee, bei denen nicht. Nee.
Also das ist,
ja.
Die haben halt einfach einen riesengroßen, die haben ja nicht mal einen Banner, die haben so einen großen Durstlöscher mit so einem Eisvogel,
ja.
Der an diesem Durstlöscher halt nascht, aber dieser Durstlöscher ist halt einfach mal 10x5 Meter groß.
Das ist ein aufblasbares
Ding. Ding, was dann halt so runterhängt. Schon ganz nice, aber vom ganzen Ding hat das schon sehr viel damit zu tun, was die Jungs vom Fettes Brot gemacht haben.
Nee, es ist halt sehr poppig.
Ja, und irgendwie so, hört sich jetzt blöd an, aber so drei Bauern auf der Bühne, die halt irgendwie in Badelatschen versuchen halt gute Stimmung zu machen. Oh. Klappt bei den Kids auf jeden Fall.
Andere Sachen, weiß ich nicht, funktionieren nicht. Fällt mir jetzt kein Beispiel an, was jetzt nicht funktioniert. Aber.
Ah, ich sehe das schon, du bist richtig müde heute.
Ich bin wirklich.
Du hättest sagen müssen, wir müssen den Podcast wann anders machen.
Nee, wir hätten den ja gar nicht anders wann machen können. Ja,
auf den Dienstag oder so, oder keine Ahnung. Nee,
ich bin ja morgen schon wieder weg.
Du bist ja morgen schon wieder weg.
Ja, ich bin ja morgen schon wieder
jetzt
weg.
Jetzt müssen wir uns hier durch 30 Minuten durchqueren.
Da müssen die Leute mal durch.
Ja, aber ich muss ja auch durch.
Ja, du musst da auch durch. Das ist
so, ich kann ja nicht einfach hier so sitzen bleiben und warten, dass da halt irgendetwas kommt so von dir. Da passiert ja. Also passiert schon was, aber so deine Restenergie, wie sollen wir mit der denn arbeiten jetzt?
Mit meiner Restenergie?
Mit deiner Restenergie,
also
genau.
Also ich bin froh, dass ich mit meiner Restenergie arbeiten kann. Also das ist gerade viel wichtiger.
Was war denn am Wochenende wieder los?
Nichts, es war einfach anstrengend. So, es war, der Sommer war anstrengend und
ach, du hast am Wochenende gar nichts gemacht?
Doch klar, ich bin Samstag wiedergekommen. So, und ich habe Samstag, bin ich Sonntag wiedergekommen? Ich bin Sonntag wiedergekommen. Dann habe ich auch nichts gemacht. Wir lagen im Bett und haben was zu essen bestellt und das Sommerhaus der Stars geguckt.
Aber was vom Stadtparkkonzert, warst du dann mit Großstadtgeflüster unterwegs?
Ja.
Was habt ihr denn noch gemacht?
Boogaloo-Festival war noch.
Boogaloo-Festival.
Irgendwo in Pfarrkirchen.
Und da ist auch nichts passiert?
Nee, da ist auch nichts passiert. Es passiert nicht immer was Aufregendes.
Ja, kann ja sein, aber...
Nee, aber es passiert ja nicht immer was Aufregendes.
Es geht hier nicht um, dass irgendwas Aufregendes passiert, es geht mir halt einfach nur die Energie, die halt einem um die Ohren geworfen wird.
Nee, das ist alles gerade, wie soll man das sagen? Ich finde die Astra-Stube gerade sehr, sehr anstrengend. So, die Astra-Stube raubt mir gerade tatsächlich den letzten Nerv und die letzten Energien. Und das ist wirklich so. Und es ist sehr, sehr anstrengend und nervig.
Siehst du, guck mal, dann gehen wir heute noch was Ehrliches rein, vielleicht etwas Trauriges, vielleicht nicht etwas Unterhaltsames, sondern bist ganz ehrlich und sagst halt einfach, du bist überarbeitet.
Ja, also jetzt nicht tourmäßig, sondern tatsächlich clubmäßig. So weil beides einfach nicht funktioniert. So, ich kann nicht irgendwo mit einer Künstlerin oder einem Künstler auf Tour sein. Und nebenher noch die 55 WhatsApp-Nachrichten von Mitarbeiterinnen aus der Astra-Stube beantworten oder bearbeiten, weil ich das dann im Kopf habe und dann meinen Job dabei nicht vernünftig machen kann. Bei dem Job, wo ich gerade bin.
Und nicht, weil du das böse meinst,
Kapazität da ist. Das geht nicht. Ich kann mich nicht auf zwei Sachen, auf zwei große Sachen gleichzeitig konzentrieren. Das funktioniert nicht. So, das geht einfach nicht. Und das ist gerade einfach unfassbar anstrengend. Und wenn ich zu Hause bin, habe ich im Endeffekt auch keine Freizeit, sondern dann ist halt Astra-Stube. So, dann muss das halt nachgeholt werden, was im Endeffekt die Tage liegen geblieben ist. So, und das macht mich gerade ein bisschen kaputt.
Mürbe
ist gut. Und es ist auch so, dass ich so sehr wie ich die Astra-Stube liebe, diesen Drecksladen gerade nicht mehr sehen kann. Um mal ganz vorsichtig auszudrücken. So, weißt du, das ist so dieses Ding, weißt du, so, wir sollten, übernächste Woche sollte hier ein Tatort gedreht werden oder wird ein Tatort gedreht, wie auch immer, so, weißt du, du warst ja dabei.
Ich weiß.
Du warst ja dabei, wo die hier waren, so, da wurde geschnackt und gemacht und getan und keine Ahnung was, so, dann ruft der Typ mich irgendwie alle zwei Tage an und erzählt mir wieder von irgendwas Neuen und irgendwelchen anderen Plänen und keine Ahnung und der Plan war irgendwie Montag Aufbau, Dienstag Dreh, Mittwoch Abbau, jetzt wollen sie irgendwie nur noch donnerstags beim Unterbrücken-Festival irgendwie vom draußen was filmen. Und ich habe ihm, also so heute wird ich dann irgendwann gesagt, so, ey, ganz ehrlich, ruf mich bitte einfach an, wenn das hundertprozentig steht, weil das, was du gerade machst, nervt mich. Und dann war er so, hä, wie? So, naja, du rufst mich die Woche zwei, dreimal an und erzählst mir immer irgendwas Neues und immer ändert sich irgendwas. Ruf mich doch bitte einfach an, wenn du hundertprozentig weißt, was funktioniert. Das ist doch ganz einfach. Also wenn ich so arbeiten würde wie du, würde ich alle Kirre machen. Um mich herum. Ich würde jeden wahnsinnig machen. Und jeder würde mir irgendwann aus dem Maul hauen, weil ich die Leute wahnsinnig mache. Das funktioniert so nicht. Ich kann so nicht arbeiten. Ruf mich einfach an, wenn alles steht. So, wenn du ganz genau weißt, was ihr machen wollt.
Und was hat er dann gesagt? Oh, es tut mir voll leid, ich bin doch nur die Produktionsleitung. Eigentlich stand das für uns voll fest, aber unsere Regie hat gedacht, wenn der Till Schweiger, wenn der Wotan Wilke Möhring, wenn der jetzt, dann hier in die Astra-Stube reinkommt, dann möchten wir das gerne auf den Donnerstag drehen, weil der Regisseur hat gesagt, da fällt das Licht so schön rein um 18 Uhr.
Ganz genau so. Also aus dieser ganzen Szene, der Typ sitzt irgendwie hier am Fenster und Pommes schütteln, wird das hier ein Imbiss und keine Ahnung was, ist alles wieder irgendwie anscheinend verworfen worden, das hat er mir auch ungefähr 5-mal gesagt. Macht einfach, es ist mir mittlerweile egal. So, ey, wenn ihr das am Donnerstag machen wollt, wenn Unterbrückenfestival, stellt euch irgendwie auf die andere Seite, so, filmt den Laden von außen, gebt mir 1.000 Euro und geht wieder nach Hause. So, ist mir egal, juckt mich nicht mehr. So, do it. Einfach. Was schön war, was ich sagen kann, Fury in the Slaughterhouse, eine meiner persönlichen All-Time-Favorite-Bands.
Siehste, dann ist doch mal was Schönes passiert.
Haben hier in der Astra-Stube ein Musikvideo gedreht. Das, also eine mehrere Szenen eines Musikvideos. Und das war, ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt schon sagen darf. Ich mache das einfach. Mir wurde nicht gesagt, ich darf es nicht machen. Die Band war tatsächlich komplett hier und das war total schön, weil ich in Erinnerung mit denen schwelgen konnte und die auch total sweet waren und den Laden hier mega abgefeiert haben. Und vielleicht, kriegt man das tatsächlich hin, dass wir das Slaughterhouse hier, wenn wir dicht machen, ein Konzert spielen.
Nee, hast du die Wingenfelder gefragt?
Ja, gesagt, oh, ja, boah, ja, ich hab schön. Seine Handynummer jetzt.
Nee, ehrlich, du hast die Handynummer von den Wingenfelder?
Ja.
Das kann doch nicht wahr sein. Ja. Ich habe hier mega deren größten Hit hier einfach mal 1:1 mal umgeschrieben und ein neues Ding da draus
gemacht. Darüber haben wir auch gesprochen. Willst du wissen, was die ehrlich von dem Song halten?
Scheiße.
Nein, dann willst du es wirklich wissen?
Ja.
Die finden ihn gut.
Echt?
Ja.
Nein.
Ja, kein Scherz. So, und ich hab danach erst gesagt, ach ja, im Übrigen, das ist ein Freund von mir. Nicht vorher. Also die sind wirklich vollkommen, also die, ne, ich hab einfach gefragt, so, ey, da hat doch so eine Band aus Hamburg, hat doch hier euren Song gecovert, so. Also ich, ne, finde den Song geil, war das irgendwie cool für euch? So, und alle haben gesagt, so, ey, wir finden den Song cool. So, bitte. Und dann habe ich gesagt, ich kenne den Typen.
Ah, mit dem mache ich einen Podcast.
Ja. Nee, das war sehr schön, dass die hier waren, das hat echt Bock gemacht. Die haben halt so 6 jungen Schauspieler genommen, die hier auf der Bühne standen und sozusagen die jungen Fury gespielt haben und den Refrain immer gesungen haben. Das wurde dann halt aufgenommen und die Fury standen hier im Raum und einer waren da am Tresen, zwei waren als Gäste da, so ungefähr haben sie das dann irgendwie aufgebaut. Ich muss sagen, also Jungschauspieler, ne? Mhm. Die waren mir auch sehr körperlich unangenehm. Das kann man so sagen. Also von diesen 5 waren 2 cool. Die anderen waren sehr, also so wie ich mir einen Jungschauspieler gerade frisch von der Schule oder noch in der Schule vorstelle,
ja,
so waren die. Sehr von oben herab, sehr Nase hoch, sehr arrogant, konnten aber auf der Bühne nicht abliefern. Und das fand ich richtig gut. Da musste nämlich erst der Herr Wingenfelder hin und sagen, so, hört mal zu, Jungs, das hier ist eine Rockshow. Ne? Wir sind eine Rockband. Also ihr steht hier so wie die Klammeraffen und da passiert gar nichts. Ihr müsst da halt schon mal ein bisschen mit dem Arsch wackeln und performen. So. Und dann waren die im ersten Moment richtig angepisst. Das hast du genau gesehen. So, was erzählt der alte Mann uns denn jetzt hier, wie wir uns bewegen sollen? Und ich hab gesagt, so, ja, der alte Mann bewegt sich aber schon seit fast 40 Jahren auf der Bühne und weiß, wie es funktioniert. Also hört doch einfach mal auf den. Sie haben es hinterher okay gemacht, aber
Wir hätten das besser performt.
Das meine ich. Es war alles sehr kurzfristig. Das wurde innerhalb von drei Tagen, haben wir das halt auf die Beine gestellt. Das hat eine Bekannte von mir gemacht. Die hat das alles organisiert. Und ich glaube, es wäre cooler gewesen, hätte sie gesagt, so, ey, kennst du nicht irgendwie 1-2 Bands, die Bock haben, sich auf die Bühne zu stellen und die jungen Furies zu spielen? Hätten wir easy hinbekommen.
Total.
Hätten wir sowas von easy hinbekommen. Wir
einfach in den Bandpool hinein.
Ey, natürlich. Und wir hätten sofort 5 Leute hier gehabt, die alle erstmal gut aussehen. Und wenigstens ihr Instrument beherrschen. Weil keiner von denen konnte weder Gitarre, noch Keyboard, noch Bass oder Schlagzeug spielen.
Die sahen halt einfach nur gut aus.
Die sahen einfach nur gut aus. So. Und dann hättest du halt 5 Band-Dudes gehabt, so, oder 5 Band-Mädels. Gut, das hätte ja nicht funktioniert, weil es ja Typen sind. Aber dann wäre das, glaube ich, vom ersten Take an, wäre das halt geil geworden.
Ging dir da vielleicht manchmal durch den Kopf, dass die Schauspieler, die Boys, die halt hier gewesen sind, viel zu gut ausgesehen haben, um die jungen Fury in the Slaughterhouse zu spielen?
Ja.
Sahen die einfach nur gut aus?
Ja, ich fand, die sahen einfach nur gut aus.
Wer hat denn das Casting überwacht? Das ist denn die große Frage. Und die zweite Sache ist, was wollte ich jetzt zu den jungen SchauspielerInnen sagen? Aber ich habe doch auch ein Schauspielstudium gehabt und ich bin genau dann rausgekommen, als wir uns kennengelernt haben und als wir auch zusammen da gesessen haben und ich habe ja auch nicht scheiße behandelt. Es gibt nicht nur Scheiß.
Das wollte ich damit überhaupt nicht sagen, aber die waren halt, 3 von denen waren halt nicht cool. Und ich glaube, dass das das einfach gecastet worden ist und wegen der Kürze der Zeit hat, glaube ich, keiner wirklich drauf geachtet, wie sie aussehen.
Einfach rein.
Ja, so mach mal. So, weißt du, so do it irgendwie. Aber es war trotzdem, sie haben es hinterher auf jeden Fall hinbekommen nach sehr vielen Takes und Anforderungen, wollte ich gerade sagen, mit Anfeuerungen der Band haben die es dann hinbekommen. Glaube ich, ein nettes Ding zu machen. Ich weiß gar nicht, wann es rauskommt. Ich durfte hier Licht machen, das war ganz süß. Ich stand da vor am Lichtpad und habe die ganze Zeit hier das Licht bedient. Das war ein bisschen schnubbi, das fand ich gut. Und das war schön, das hat mich gefreut, weil die Furies halt da waren. Und das war ein guter Song. Kommt vom neuen Album, ist ein reiner Hit, wie immer. Alles, was Furies machen, ist ja ein Hit, wenn man so möchte. Und das war schön. Das war wieder gut.
Und es ist ja also total wichtig, dass du halt auch gute Energie bekommst, ne? Weil wenn du gute Energie bekommst, dann gibst du auch gute Energie zurück. Und da freue ich mich nicht nur drüber, sondern auch unsere Hörerinnen freuen sich darüber.
Die sollen mir froh sein, dass ich jeden Monat sitze.
Siehste. Weil muss ja jeder, ne? Jeder muss ja froh sein, dass du auch überhaupt da bist. Alleine deine Anwesenheit ist ja auch schon. Du bist ja auch so ein Ultra-Royals-Fan. Was hast du gemacht, als die Queen tot gewesen ist?
Ey, ich habe ein kleines Tränchen verdrückt. Das war halt Queen Mom, ne? Muss man ganz klar sagen. Und jetzt ist sie weg. Und jetzt sitzt dieser komische Prince Charles da. Also formerly known as Prince. Sitzt da jetzt und macht irgendwas und keine Ahnung, ob der das gut macht. Ist mir auch völlig egal, ob der das gut macht oder nicht. Aber die war ja immer da. Also solange wie ich lebe, war sie die Queen. Das muss man auch einfach mal sagen. So.
Es ist vollkommen skurril, irgendwie jetzt mal so einen Menschen gehen zu lassen, den man so komplett halt mitbekommen hat. Also für etwas, wo ich habe mich dafür nie interessiert, aber man hat trotzdem irgendwie immer es mitbekommen in der Gala, in der bunten, in jeglichem Format von ProSieben, Sat.1 und RTL. So. Ich weiß aber auf jeden Fall noch der Tag, an dem Diana gestorben ist.
Oh ja, das weiß ich
da
auch
kann
noch.
Warum kann man sich an solche Sachen erinnern?
Das schon ziemlich krass war eigentlich.
Also
ne?
Da war ich in der 10. Klasse und wir haben halt eine ganze Stunde nur darüber gesprochen, über die Royals und mit unserem Geschichtslehrer und wie skurril das doch eigentlich ist, dass es immer noch eine Monarchie da gibt, die halt jetzt nichts mehr zu sagen hat, aber die halt noch so verankert ist in diesem ganzen englischen System und was es für ein Ding halt auch eigentlich gewesen ist, dass Diana halt noch einen Liebhaber oder halt einen Freund gehabt hat und was für ein stranger Autounfall das auch gewesen ist, dass die Paparazzis die ganze Zeit unterwegs gewesen sind und dass dieser Wagen dann außer Kontrolle gegangen ist und in diesem Tunnel verunglückt ist und voll crazy. Ihr habt es auf jeden Fall gesehen, ich habe nur ein Bild gesehen von der Queen und habe mir erstmal gar keine Gedanken gemacht irgendwo auf Instagram und warum postet der so irgendwie so ein Bild von der Queen, aber als es dann mehr geworden ist, habe ich gedacht so, okay, jetzt ist die halt so oft, da muss doch jetzt irgendwie gerade was passiert sein und was, ach so krass, die ist tot. Also ich meine,
also ich glaube,
die ist 96 Jahre alt geworden.
Wir haben das, glaube drei, vier, fünf Minuten vor Stage am Donnerstag haben wir das erst irgendwo gesehen und dann kam Raffi halt an und meinte, habt ihr das gesehen, die Queen ist tot? Und wir so, ja, haben wir gesehen, voll krass, so. Und ich glaube, nach dem zweiten Song hat Raffi erstmal alle Leute nach unten gezogen, indem er halt irgendwie gesagt hat, dass die Queen tot ist. Und, weißt du, so mitten in so einem Party-Ding so und wir stehen da so, kann man machen.
God saves the Queen. Also. Ja, und das ist halt bezeichnet als D-Day, ist auch krass, dass es D-Day gibt.
Ja.
Das heißt, die haben halt innerhalb dieser 9 oder 10 Tage gibt es halt einen genauen, strikten Zeitplan, was passiert. Und was gemacht werden muss, wenn die Queen halt tot ist. Und das wird so abgearbeitet. Voll crazy.
Er ist irgendwie 4 Tage England, also 4 Tage in London und 4 Tage in Schottland. 5 Tage in Schottland. Weil sie ja in Schottland auf ihrem Sitz da irgendwie auch gestorben ist. War das richtig? Ist sie nicht auch in Schottland gestorben?
Ja, die ist in Schottland gestorben. So. Ich weiß gar nicht, ist die eingeschlafen halt einfach?
Ganz gemütlich. Keine Ahnung. Wahrscheinlich ist sie ganz gemütlich. Also die war wohl irgendwie im Krankenhaus und keine Ahnung. Also weiß ich nicht.
Ja, aber 96 Jahre. Also ich könnte mir nicht vorstellen, was 96 Jahre, wenn das heißt jetzt mal 56 Jahre mehr, dann hätten wir 2078.
Ja.
Wenn ich 2078. Wie bescheuert das wäre.
Ne?
Was ist 2078
Keine
los?
Keine Ahnung, Alter. 2078, Mann, da bin ich 100. Gefühlt so, keine Ahnung.
Machst du dir Gedanken über dieses Rentenalter?
Nee, kein. Über das Rentenalter? Ja, ja, klar, auf jeden Fall. Wo kommt die Kohle her? Kriege ich überhaupt Geld? Wo wohnen wir denn da überhaupt? Also, weißt du, wohnst du zur Miete? Wohnst du in einem Haus? Ich meine, als Rentner zur Miete wohnen ist ja der Tod.
Hast du auch das Gefühl, dass du dann doch Frührentner wärst, jetzt, wo alles über dich zusammenbricht?
Auf keinen Fall. Was ist denn Frührentner? 60?
Ich habe auch schon von Leuten gehört, die das in den 40ern geschafft haben.
Nein, auf keinen Fall.
Ach doch.
Die haben bestimmt, aber ich werde
irgendwie, also keine Ahnung, irgendwie kurz mal in die Hand reingesägt und dann gesagt, so, hier kann ich mehr.
Wenn ich mir jetzt in die Hand reinsäge und sage, ich kann nicht mehr, was kriege ich denn? 200 Euro oder was?
Ja, keine Ahnung. Hast du nicht eine Berufsunfähigkeitsversicherung abgeschlossen?
Ja, sowas hat man ja alles irgendwie. Nur trotzdem ist das ja alles nicht so. So als Solo-Selbstständiger. Was kriegst du denn da hinterher? Na, ernsthaft jetzt.
Na, ich habe einen unfassbar tollen Taxifahrer gehabt, der mich über Jahre, ich glaube 10 Jahre, hat er mich vom Kiez nach Hause gefahren nach der Arbeit. Hassan. Und Hassan, der war auch schon Rentner. Und der war damals schon, keine Ahnung, 67, 68, 69, so einen Dreh herum. Er hat gesagt, ja, ich habe mein ganzes Leben lang hier in Hamburg gearbeitet, aber mit 60 habe ich aufgehört, aber ich fahre halt noch Taxi. Mhm. So, und damit hat er seinen Sitz in der Nähe von Istanbul halt finanziert, wo er mir immer gesagt hat, ich soll mal vorbeikommen, weil bei ihm gibt es ja halt die besten Orangen. Und da fährt er halt auch immer hin. Im Sommer ist er mal hingefahren, wegen, weiß nicht, Sommerloch, so viel Taxifahrer. Und ist dann im Winter wiedergekommen und ist hier weiter Taxi gefahren, um dann wieder rüberzufahren. Ich fand es irgendwie ganz süß. So, es war ein knuffiger, süßer, alter Rentner.
Naja, überleg mal, was meine Großeltern an Rente bekommen oder bekommen haben und was wir irgendwann mal bekommen. Das ist ja nix.
Schwierig. Ich weiß nicht, ich mache mir über sowas eigentlich eher weniger Gedanken. Natürlich habe ich eine Rentenversicherung, natürlich habe ich eine Berufsunfähigkeitsversicherung, aber ich habe selten das Gefühl, dass ich oft daran denke, oh, jetzt mal nicht zu arbeiten, jetzt so auf der Parkbank, Enten füttern, das kommt nicht vor. So wie die Welt jetzt halt irgendwie gerade läuft, habe ich sowieso nicht das Gefühl, dass man überhaupt noch dahin kommt. Ja, es ist halt hart, ne? Wir haben am Freitag einen Gig gespielt und da habe ich auch gemerkt, so etwas hat sich an dir verändert. Du bist nicht mehr so hoffnungsvoll und willst so, ja Leute, wir machen das alle, sondern es kam halt irgendwie nur so ein Spruch raus, wo ich mir meinte, ja irgendwie, wir sind halt schon im Zug und wir sind alle am Arsch und wir streiten uns bloß gerade darum, wer in der ersten Klasse sitzt. Und wir machen wir halt nicht. Aber der Weg ist halt gesetzt. Und da habe ich gedacht so, oh, das ist ja schon ein bisschen pessimistisch. Naja.
Tja. Für alle Sommerhaus der Stars-Fans unter euch, es ist wieder losgegangen, meine Freunde. Es sind schon 2 Folgen online bei RTL Plus. Es ist unfassbar.
Willst du jetzt hier über Sommerhaus der Stars sprechen?
Das ist so schade, dass du das nicht guckst. Dass du dich einfach mal in den Kopf ausstellen kannst zu Hause und dich einfach mal komplett auf so eine Scheiße einlassen kannst. Ich glaube, das würde dir sogar ziemlich gut tun.
Ich weiß, aber das Ding ist halt einfach, man muss immer so oft mit der Redaktion von Astra Colada telefonieren, damit sie den Schnitt halt auch richtig setzen können. Weil das dauert ja schon 3 bis 4, 5 Tage, bis der Schnitt halt ordentlich sitzt bei so einer Folge, wo man dann sich halt irgendwie 6 oder 7 Mal wegpiepen muss und wo man das halt auf einer gewissen Länge halt auch zusammenkürzt, damit es halt hörbar ist. Ne?
Dann hast du immer noch Mittwoch, Donnerstag,
Mittwoch ist halt immer der schlimmste Tag von allen. Da ist die Redaktion und denkt sich so, ach, der Mensch, der Daniel Hüttmann, hat der sich hier irgendwie vorbereitet? Hat er sich irgendwelche Themen und sowas mitgebracht? So, nee, wir waren froh, dass der da war. So, Mensch, du musst ihn doch mal wieder wegkriegen. Der sitzt doch die ganze Zeit zu Hause und guckt Sommerhaus der Stars. Ja, ich weiß. Aber dann haben wir wieder eine neue Folge von Ich Glotz TV.
Ich mache das ja auch abends und nicht tagsüber. Ne? Das muss man vielleicht auch mal ganz klar sagen. Ich sitze da nicht tagsüber und gucke Fernsehen.
Ja, leider muss halt die Redaktion ja auch abends arbeiten. Deshalb gibt es halt eine neue Folge. Ja, du lachst halt. Ne? Aber unsere Redaktion muss ja auch irgendwie bezahlt werden. Ich meine, das nächste Mal, dann musst du das halt einfach machen. Du musst halt einfach mit unserer Redaktion telefonieren und das dann halt auch auf ein Ehrenamt. Aber du bist ja auch der Mensch des Ehrenamtes. Und deshalb kommt jetzt eine neue Folge Ich Klotz TV mit dem Sommerhaus der Stars.
Ich Klotz TV. Die Rubrik für alle Film- und Seriennerds der Nation. Daniel Hüttmann hat am Wochenende wieder die Filmkiste angeschmissen, um euch die heißesten Trends in die Watchlist zu prügeln. Ich Klotz TV. Das Format gönne ich mir.
Großartig ist das dieses Jahr. Kennst du noch Mario Basler?
Klar, Mario Basler mit seiner Frau. Habe ich schon gehört. Die sind zusammen im Sommerhaus der Stars.
Die sind zusammen im Sommerhaus der Stars und er macht nichts anderes außer Kaffee trinken und rauchen. Das ist einfach so geil. Er pöbelt, er raucht und er trinkt Kaffee. Das ist so, als wenn ich da drin wäre. Safe. Nur ich würde, glaube ich, mehr pöbeln, glaube ich.
Bist du ein Mario Basler-Fan oder ist er dir zu assi?
Nee, ich fand den, also damals, als er noch Fußball gespielt hat, fand ich den eigentlich immer, der ist assi, auf jeden Fall, aber ich fand den damals sehr cool, weil der halt so, weil er nicht der normale Fußballspieler war. Ne, der war so ein bisschen wie Oliver Kahn.
Oh, er ist schwierig.
Ja, aber sehr provokant, sehr laut. Ne? Weißt du, was ich meine? So immer so ein bisschen auf Pöbel aus und so. Und das fand ich eigentlich immer sehr, sehr, sehr amüsant. Und ich finde ihn auch da sehr amüsant, muss ich sagen. Weil diese ganzen jungen Leute, die da drin sind, damit kommt er halt nicht klar.
glaube ich, der
das
spricht
versteht
ja
halt, er halt nicht.
Der spricht halt auch, wie ihm die Schnauze gewachsen ist.
Komplett, ja,
das,
ja.
Ich glaube, Mario Basler ist einer dieser Menschen, der versteht das Game nicht, was du halt spielen musst im Fernsehen. Aber er hat das halt so, der hat das halt so drin. Ja. Also der weiß nicht, wie das Game funktioniert, sondern er macht es halt einfach aus seiner Persönlichkeit heraus. Mhm. Wobei ich halt glaube, dass viele Leute, die im Sommerhaus der Stars sind und so zwischen 20 und 30 sind, sehr, sehr, sehr wohl wissen, was sie da halt gar nicht gerade tun.
Natürlich, Alter, das wissen die alle. Die haben sich ja alle vorher einen Plan gemacht, wie die agieren in diesem Haus und was die machen und was die nicht machen. Safe, auf jeden Fall, total. Ganz, also hundertprozentig. So. Das Geile ist, die meisten Pärchen kenne ich alle nicht. Das finde ich total gut. Das ist irgendwie da sind Influencer-Pärchen, da ist irgendwie ein Bauer-sucht-Frau-Pärchen, die ich noch nie in meinem scheiß Leben gesehen habe. Irgendwie einer von unter uns ist da mit seiner Frau. Noch ein Fußballspieler. Aber da sind halt so ein paar Charaktere, die das Ganze so aufmischen. Vor allem ist da ein Typ mit seiner Freundin drin. Ich komme jetzt auf den Namen leider nicht. Das ist auch überhaupt vollkommen uninteressant. Und seine Freundin hat aber nichts mit der Branche zu tun. Mhm. Also gar nichts. So. Und er hat sie wohl anscheinend hart überreden müssen, damit reinzugehen und musste auch so Sachen versprechen wie, ja, ich ziehe mich nicht aus oder ich mache halt keinen Scheiß und ich benehme mich da und so. Erste Folge, so, was macht der Typ? Springt nackt im Pool. Und sie halt völlig angefressen geht dahin und staucht ihn erstmal richtig zusammen, weißt du? Aber sie ist halt auch echt eine taffe Frau irgendwie, weil sie haut ihn auch die ganze Zeit echt, also sie macht ihn ganz schön fertig die ganze Zeit, was ich ein bisschen witzig finde. Und ich weiß nicht, wer von den beiden toxisch ist, weißt du? Ob sie das ist oder ob er das ist oder ob die einfach beide zusammen sich gegenseitig so kaputt machen, dass die sich immer streiten müssen. Das ist sehr strange.
Wie muss ich mir das vorstellen? Kommen die da einfach zusammen, werden dann eingesperrt? Gibt es so eine High-Class und so eine Low-Class-Gesellschaft?
Nee.
Oder müssen da irgendwelche Spiele oder sowas machen?
Genau.
Oder wie kommt es zu diesen Konflikten? Wer gewinnt da? Was muss man tun? Was ist dieses Sommerhaus der Stars?
Also du hast einfach ein Haus in Bocholt, ist es, glaube ich.
Bocholt?
Kein Witz, irgendwo am Arsch der Heide mit Kühen und keine Ahnung. Das ist ein altes Bauernhaus. So, das haben die halt ein bisschen asozial runterrotzen lassen und da schlafen dann halt im Endeffekt irgendwie 10, 12 Leute in mehreren Zimmern zusammen. Und die kommen da halt nach und nach an und sagen dann, oh, das Haus ist aber ganz schön dreckig, weil sie natürlich wissen, wie das Haus aussieht, weil es gibt halt schon 3 Staffeln, also die wissen ja, worauf sie sich einlassen, so. Und dann gibt es verschiedene Spiele, die sie halt absolvieren müssen, immer als Team. Also, ne, jedes Paar ist halt auch ein Team und dann müssen die halt verschiedene Spiele absolvieren. Und dann, wenn die ein Spiel gewonnen haben sozusagen, sind die gesaved. Gesaved bedeutet, die können bei einer Rauswahl nicht gewählt werden. So, darum ist es natürlich für alle immer total wichtig, dass die halt so ein Spiel gewinnen. Vor allem, wenn man so als Pärchen merkt, so, irgendwie kommen wir hier nicht so richtig gut an. Wir sollten mal ein Spiel gewinnen. So, dann gibt es nämlich auch immer so nach 2 Tagen so eine geheime Wahl, wo jeder von diesen Pärchen sagen kann, welches Pärchen sie rauswählen würden. Das ist noch geheim, das wird dann irgendwann gesagt, so, du hast 3 Stimmen, 4 Stimmen und dann weiß man ja so ungefähr, wo die Reise hingeht. Und dann werden halt auch so Allianzen gebildet. Weißt du, mit wem komme ich denn hier klar und mit wem muss ich mich denn zusammentun, dass ich hier nicht rausgewählt werde? Weißt du, wer ist denn hier ein starkes Pärchen, wer nicht und so? Und wenn es dann um das Rauswählen geht, werden meistens, was ich mal ein bisschen komisch finde, die Pärchen rausgewählt, die gerade am meisten anecken. Weißt du, die irgendwie sich assi benehmen oder die nervig sind oder Gott weiß was. Ich würde das zum Beispiel nie machen. Mir wäre das vollkommen egal, ob irgendjemand mich nerven würde. Ich würde dann einfach anpöbeln und fertig. Ich würde immer das Pärchen rausschmeißen, was ich als größte Konkurrenz ansehe. Mhm. So. Und das ist jetzt nämlich passiert beim Sommerhaus der Stars. Da wurde nämlich ein Pärchen, haben irgendwie 6 Stimmen, glaube ich, bekommen. Weil sie halt von allen als die größte Gefahr angesehen worden ist.
Welches Pärchen war das denn? Waren das die Baslers?
Das waren diese Influencer. Das waren so 2 Influencer, ein Typ und Mädel halt. Also keine Ahnung, wie die heißen. Und die waren auch super nervig. Er macht irgendwie auf YouTube so Witz-Videos und so. Und ein ganz schlimmer Dude einfach. Und die Leute gehen dann nach vorne und sagen so, ey, ich wähle die und die, weil ich denke halt, das ist für uns halt so die größte Gefahr, das, ne, so. Und er hat's überhaupt nicht kapiert, so, warum die nominiert haben. Und ich denke mir so, hey, du gehst doch in so ein Format rein und du weißt doch ganz genau, dass da andere Leute sind, die vielleicht besser sind als du, vor allem sportlich und so ein Scheiß, weil das ist auch ab und zu relativ sportliche Spiele sind. Und die beiden waren halt sehr sportlich. Die hätte ich halt auch safe sofort rausgewählt. Bist du gerade auf der Seite?
Ja. Weil wenn wir hier schon gefährliches Halbwissen verbreiten, dann bin ich ja auch immer dabei, um zu wissen. Ja, siehste, jetzt weiß ich, wen du halt von unter uns meinst. Steffen Dürr.
Genau, Steffen Dürr mit seiner Frau.
Katharina.
Genau. Mhm.
Und dann hast du Antonia Hemmer und Patrick Romer, die guten von Bauer sucht Frau. Genau. Und dann hast du halt Cosimo.
Genau, Cosimo, das ist auch ein ganz verrücktes Huhn.
Cosimo, ja. Der ist ja aber hart tätowiert. Ist das ein Rapper?
Nein, ja, nee.
Warum ist der denn jetzt berühmt? Der ist auch 41, der ist älter als ich.
Ja, der hat
seine Partnerin Natalia Gauss.
Aber der ist DS mitgemacht und hat da irgendwie so einen Scheiß gemacht und dann ist der zu allen Reality-Formaten.
Der ehemalige DS-DKS-Kandidat. Genau. Okay. Dann hast du halt die Baslers. Oh, der Mario, der hat ja eine wirklich, also seine Frau ist eine wirklich hübsche Frau.
Seine Frau ist eine richtig hübsche Frau, auf jeden Fall. Ja, ja.
Da muss ich mich nochmal kurz daran erinnern, wir hatten einmal den Vorschlag, jemanden, also aus unserem Freundeskreis, damals zu seinem 30. einen Abend mit Mario Basler zu schenken.
Okay.
Weil da gab's halt noch nicht das Format von Sport 1 irgendwie da, diese, das nicht anpfiff oder irgendwie so ein Sonntagstalks mit Fußballern. Und da war Mario gerade draußen gewesen und ich glaube, vielleicht das ein oder andere Schloss zu viel gekauft. Ich habe immer das Gefühl, dass Mario Basler so ein bisschen so der Nicolas Cage, so ein bisschen wie Nicolas Cage ist halt, ne? Viel zu viel Geld ausgeben, aber dann zu wenig einbekommen. Und dann konnte man sich Abende mit Mario Basler für 400 Euro. Da konnte man sich Mario Basler für einen Abend mit Mario ein Bier trinken.
Ja.
Dann gibst du halt den ganzen Abend Bier aus und bezahlst ihm nachher noch 400 Euro.
Und die Kippen nicht zu vergessen.
So, aber wir wollen jetzt zu deinem Reality. Ist es Erik Sindermann? Hier. Mit Krönchen.
Nee. Erik Sindermann und das ist der, wo ich nicht weiß, wer von den beiden toxisch ist. Ob sie das ist, ob das beide sind und ob die sich beide einfach nur komplett runtermachen die ganze Zeit.
Mhm. Dann haben wir noch Carla. Ach nein.
Ja, genau. Carla Loth ist auch mehr, aber die ist sehr, sehr langweilig tatsächlich.
Ist das so?
Ja, die ist sehr, sehr langweilig. Und ihr Freund ist auch nicht die hellste Kerze auf dem Kuchen.
Ach, Sascha Mölder ist da mit dabei. Und dann haben wir YouTube-Stars Marcel, Däne und Lisa Weinberg.
Genau, die sind das. Und die sind jetzt gestern rausgeflogen, weil die halt die stärkste Konkurrenz waren. Und das war halt vollkommen richtig, die beiden rauszuschmeißen, weil sie halt die stärkste Konkurrenz sind. So, ganz einfach. Also das macht total Sinn. Aber jetzt fängt es so langsam an, dass sie sich alle gegenseitig anzicken und so. Und ich glaube, in der nächsten Folge werden diese beiden toxischen Mann und Frau, die werden sich live, was heißt live, aber die werden sich in der Sendung trennen.
Du kannst nicht alleine drin bleiben.
Du musst als Paar drin bleiben.
Aber ich glaube, das machen die doch nur, um einfach ein bisschen Aufmerksamkeit zu generieren.
Ja, natürlich, klar. Es gibt irgendwie 50.000 Euro hinterher und halt irgendwie, dann darfst du in die nächsten fünf Formate.
Erik Sindermann.
Darfst du mit in die nächsten fünf Formate von RTL oder so, keine Ahnung.
Aber wenn ich mir dieses Bild angucke mit diesem Krönchen da oben.
Ja, der hat doch die ganze Zeit diese Krone auf. Und keiner weiß warum.
Und Katharina Hambüchen, die sieht so ein bisschen vom Weiten aus. Könntest du auch die Sängerin von Wir sind Helden sein? Das könnte auch Judith Holofernes sein.
Ja, da bin ich auf jeden Fall gespannt, was da noch passiert. Es ist großartig, es fliegen die Fetzen, es wird wieder ordentlich gedisst und alle sind angepisst. Sobald die Zigaretten weggenommen werden, dreht Mario Basler, glaube ich, wahrscheinlich komplett durch. Das ist nämlich auch noch so ein Ding, was passieren kann, dass die Zigaretten weggenommen werden. Ja, dann ist nämlich bei Mario Basler richtig was los. Großartige Sendung auf jeden Fall. Und danach haben wir uns noch abends auf den Sonntag ein sehr schweres Thema reingezogen. Hast du den Film gesehen, Nur eine Frau?
Nein.
Hast du nicht gesehen?
Nein.
Dann schau ihn dir an und alle anderen auch, weil der ist wirklich großartig. Es geht um es geht um den ersten medial ausgeschlachteten Ehrenmord in Deutschland.
Mhm.
Das war eine kurdische Frau, die in Berlin gelebt hat und die hieß Hatun Sürücü, nenne ich es jetzt mal. Also Sürücü, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Und die wurde halt irgendwie mit 14 oder so in ihre Heimat geschickt, musste irgendeinen Typen heiraten, den ihre Eltern für sie ausgesucht haben. Dann hat sie ein Kind von ihm bekommen und ist dann aber wieder nach Deutschland geflüchtet sozusagen, weil er sie geschlagen hat. Und dann ist sie dann nach Hause gekommen und das war schon so für die Familie ein ziemliches Ärgernis, nenne ich es jetzt mal, dass die Frau halt von dem Mann abhaut. So, das gibt's in der Kultur halt nicht. Die waren halt sehr, sehr stark vom Islam auch geprägt, diese Familie. Und dann war die halt zu Hause mit ihrem Kind und das hat auch alles irgendwie nicht so richtig funktioniert, weil das zu groß, die Wohnung war zu klein, etc., etc. Und sie hat sich da halt eingeengt gefühlt und hat dann angefangen, sich zu emanzipieren. Und ist halt ausgezogen, ist in so ein Mutter-Kind-Heim gezogen, hat ihr Kopftuch abgenommen irgendwann. Und die wurde dann von ihrer Familie tatsächlich dann auch verstoßen sozusagen und hat von ihren Brüdern immer so krasse Anrufe bekommen, so du Schlampe, wir bringen dich um, wenn wir dich sehen und keine Ahnung was, du hast unsere Familie-Ehre verletzt und ne, solche Geschichten. Hat dann eine Ausbildung angefangen zur Elektro... Fachangestellte, wollte ich gerade sagen, irgendwas mit so Elektrofachkraft war es dann, glaube ich, und hat halt ein ganz normales, in Anführungsstrichen, deutsches Leben geführt. Weißt du?
Ein bürgerliches Leben.
Mit normalen Freunden, die nicht kurdisch waren, sondern deutsch, und hat ihren Sohn auch ganz anders erzogen, hat, wie gesagt, kein Kopftuch getragen. Und das hat ihrer Familie halt nicht gefallen, und es war hinterher so, dass ihre Brüder, 3 Stück hatte sie, dann sich dazu entschlossen haben, sie umzubringen, Ehrenmord zu machen. Und das muss immer der Jüngste aus der Familie machen. Das hat dann auch
weil er noch nicht strafmündig ist oder was?
Nee, das war, also der war hinterher auch 18, 19, aber es muss halt immer der Jüngste sein, so. Und auf jeden Fall hat ihr jüngster Bruder sie dann hinterher erschossen. Das war so der erste Ehrenmord, der halt groß an die Glocke gehängt worden ist, wo alle darüber berichtet haben. Und es gab dann auch eine Gerichtsverhandlung, und ihre beiden größeren Brüder sind nicht ins Gefängnis gekommen. Den konnte man nicht nachweisen, ob die das mitgeplant haben oder nicht. Und ihr jüngerer Bruder ist auch nicht wegen Ehrenmord oder so angeklagt worden, sondern, ach, was war das, Mord im Affekt oder irgendwas?
Totschlag.
Der hat nur ein paar Jahre bekommen, tatsächlich. Der ist wieder frei, seit längerem schon wieder. Und lebt halt sein Leben. Das ist ein sehr krasser Film, der ist schön erzählt. Sie spricht die ganze Zeit, also aus dem Off spricht sie halt und spricht auch mich als Zuschauer an, auch die ganze Zeit. So, und das fand ich sehr krass und emotional, wie sie das gemacht hat. Das Ende ist dann irgendwie, du sitzt halt vom Fernseher und denkst, okay, dann wird er irgendwie verknackt und kommt nach ein paar Jahren raus. Alter, was hat das Ganze denn jetzt irgendwie gebracht? So, ihr Sohn, den sie natürlich noch hatte, den sie auch großgezogen hat, der ist dann hinterher zum Glück nicht zu ihrer Familie gekommen. Weil dann andere Leute wie ihre Freunde ausgesagt haben und Leute auch von diesen sozialen Stellen, wo sie sich Hilfe geholt hat und so. Und dann ist ihr Sohn zum Glück zu irgendeiner Pflegefamilie gekommen und nicht zu ihrer richtigen Familie. Dass er nicht halt auch so scheiße erzogen wird wie die anderen Brüder sozusagen. Das ist ein ganz schön harter Film.
Das ist ja so ein harter Tobak.
Also ist wirklich hart, also wirklich für einen Sonntagabend, also ich musste mich doch echt durchquälen. Also nicht, weil der langweilig ist, der Film, auf gar keinen Fall, oder weil der irgendwie zu lang ist oder so, überhaupt nicht. Aber auf so einem Sonntag, wo man eigentlich das Sommerhaus der Stars geguckt hat und sich dann so ein Ding reinballert, das ist schon ziemlich heftig. Also es ist ein sehr, sehr guter Film, schaut ihn euch an. Gibt's auf Prime für umsonst, kostet nichts.
Ist es eine internationale Produktion?
Es ist eine deutsche Produktion.
Aber trotz deutscher Produktion ist es sehr sehenswert.
Auf jeden Fall.
Weil deutsche Produktionen, also, haben wir manchmal immer, ja, es ist halt einfach immer drauf.
Ja, ja, nee, überhaupt nicht. Es ist wirklich, auch die Schauspielerinnen und die Schauspieler sind mega gut, also wirklich alle. Also da ist niemand dabei, wo man sagt so, boah, acted irgendwie drüber oder irgendwas, überhaupt nicht. Vor allem sie, die Schauspielerin, die sie spielt, ist halt richtig, richtig gut. Und was diesen Film halt ausmacht, ist halt, dass sie immer mit dir redet. Also mit dem Zusehenden sozusagen, weißt du? Und das macht eine ganz, ganz komische Stimmung. Weil sie erzählt das halt auch sehr rough, was passiert ist, und nimmt dich auch so ein bisschen mit. Und und ab und zu ist es gespickt mit Originalbildern von der Originalfrau sozusagen. Es gibt auch ein paar Videosnippets von ihr, die damit eingespielt werden, weil sie hat hinterher auch einen deutschen Freund. Und da gibt es halt dann wirklich Originalvideos von ihr und von ihrem Freund, wie die halt irgendwie, weiß nicht, auf dem Dach irgendwas bauen wollen oder so, irgendwie im Sommer, keine Ahnung. So. Und das ist schon ziemlich krass.
Siehst du, das ist jetzt ein Film, den würde ich mir jetzt angucken.
Ja,
auf jeden Fall. Direkt nicht Sommerhaus der Stars angucken. Ist irgendwie schön, wenn du davon erzählst. Ja. Vielleicht auch ganz lustig, wenn du dann einen Gossip oder was erzählst. Aber das würde ich mir angucken.
Ja, guck den auf jeden Fall. Und dann vielleicht auch direkt nochmal auf Netflix. Ich glaube, es heißt Das Leben danach. Hast du Fuck You Goethe gesehen?
Ja. Oder das Leben nach, in dem du Fuck You Goethe geguckt hast.
Nein. Diese Chantal, die spielt in dem Film, es hat irgendwas mit der Love Parade zu tun und mit, dass sie, wo jemand da verloren hat, keine Ahnung. Ich habe nur den Trailer gesehen auf Amazon für diesen Film, und der war auch sehr intensiv tatsächlich. Also auch ein deutscher Film.
Ah, Love Parade, damals nicht in Berlin, sondern genau, in Duisburg.
In Duisburg, wo die ganzen Leute da massenpanikmäßig gestorben sind. Und sie spielt halt voll krass. Also der Trailer geht irgendwie nur eine Minute 30, aber man sieht sie die ganze Zeit halt acten. Und man denkt sich so, Mädchen, mach bitte nur sowas und mach nie wieder sowas wie Fuck You Goethe. Es gab bestimmt ganz viel Geld, aber mach bitte sowas nie wieder. So, die hat ja auch, kennst du den Film Kriegerin?
Nein.
Was ist denn hier los? Kriegerin, mega Film über eine Nazi, über ein Mädel, was halt wirklich im Osten aufwächst. Ich weiß nicht, ob es jetzt Leipzig oder Dresden war, und die von Kindheit an halt wirklich eine Nazi ist. So, ganz, ganz stark. Und sich auch in diesen Kreisen bewegt und hinterher da irgendwie rauskommt, ist, ob es dann eine wahre Geschichte ist, kann ich dir jetzt nicht sagen. Aber da spielt nämlich auch Chantal mit. Und da spielt sie nämlich auch so eine Außenseiterin, die sich nirgendwo zugehörig fühlt und dann auch irgendwie so sie als großes Idol sieht. und dann sozusagen auch dann Nazi werden möchte. Und da spielt sie auch mega gut. Und ich habe damals, und da hab ich sie, glaube ich, zum ersten Mal gesehen, in Kriegerin. Und dann kam irgendwann Fucky Goethe und ich denke so, hey, Mädel, du bist doch voll gut. Warum machst du so eine Scheiße? Also Geld, ganz klar. Warum macht man so eine Scheiße? Geld.
Geld und Sprungbrett.
Geld und Sprungbrett. Aber die kann wirklich echt gut schauspielern. Das ist eine wirklich, wirklich gute Schauspielerin. Die gute Frau heißt Jella Hase. Und die ist wirklich großartig. Also die kann auf jeden Fall mehr als bei Fucky Goethe eine dumme Bratze spielen. Kann man ja die Rolle auf jeden Fall sagen. Also.
Das kannst du auf jeden Fall sagen.
Ja, finde ich auch. Also dann jetzt mal hier Filmtipps. Nur eine Frau und auf jeden Fall Kriegerin angucken. Den gibt es auch umsonst auf jeden Fall auf Prime. Und wie gesagt, ich meine, dass der Film Das Leben danach heißt auf Netflix. Den muss ich aber auch noch gucken.
Ach so, du hast jetzt gerade nur erzählt, dass du den Trailer gesehen hast.
Genau,
hast,
und den fand ich sehr intensiv halt sehr und sehr gut. Und habe da ein bisschen drüber gelesen und das war sehr schön.
Trailer-Party. Ist dir schon mal aufgefallen, dass du niemals Fragen stellst? Oder selten. Wenn wir immer im Gespräch sind, stellst du halt eigentlich irgendwie immer selten Fragen. Außer, hast du das gesehen? Das ist so eine Standardfrage. Hast du das gesehen?
Ja.
So?
Ich bin nicht so der Fragesteller.
Nee, das heißt einfach, das heißt, hört sich jetzt vielleicht gemein an, aber du möchtest halt immer gerne bedient werden. So, du hast kein Interesse, ich weiß nicht, ob du kein Interesse an der anderen Person hast, aber du stellst keine Fragen.
Ja, und dann stelle ich schon Fragen.
Ja, aber nicht mir. Ist dir noch nie aufgefallen?
Aber ich frage mich gerade, was ich dich denn fragen soll.
Ja, weiß ich nicht. Ich frage dich doch auch.
Ja, aber du bist da anders. Du kannst besser fragen. Ich kann besser antworten. Ich bin eher der Antworttyp.
Ja, aber um ein gemeinschaftliches Gespräch zu kommen, geht es ja auch darum zu wissen, was die andere Person halt will.
Naja, aber ich höre ja, also wir reden ja trotzdem und ich höre ja trotzdem, was du sagst. Und auch, was du denkst.
Aber um zu wissen, was der andere wirklich will.
Was hältst du denn von Ehrenmord? Hauke Horreis. So, hau doch mal raus.
Ja, was hältst du denn von Ehrenmord? Das ist halt, ich meine, du kannst diese Frage halt so, schon so stellen. Was ich von Ehrenmord halte, ist, das ist eine relativ unempathische Frage, würde ich halt auch sagen. Wenn du so fragst, was hältst du denn von Ehrenmord?
Es ist natürlich, was denkst du denn über Ehrenmord? Ist das besser?
Was denkst du über Ehrenmord?
Wusstest du, dass es sowas gibt?
Ja, klar weiß ich, dass es sowas gibt. Also das liegt ja auch daran oder anhand meines Schaffens neben der ganzen Veranstaltung und Künstler-Business-Scheiße, dass ich in einem Stadtteil arbeite, in der ein sehr großer Migrationsanteil ist und ich auch mit Kindern zusammen arbeite. Und ich sage halt auch Kindern, die jetzt schon wissen, dass sie versprochen werden, dass sie 14 sind, dass sie 15 sind und sagen so, ja, in 1 bis 2 Jahren, da bin ich verheiratet. Das gibt's da.
Ja, ja.
So. Und Ehrenmord ist da so, weiß ich nicht, da wird so ein Spruch halt auch mal gedrückt als Spruch, so, ja, Ehrenmord, ne? Aber weil es deren Realität ist. So. Ich habe von Ehrenmorden halt bei uns zum Beispiel noch nie gehört. Aber ich kann mir das nicht vorstellen. Also es ist eine Sache, ich kann mir das nicht vorstellen, wenn ich jetzt daran denke, dass meine Schwester jetzt irgendetwas macht, keine Ahnung. Weiß ich nicht, mit irgendjemandem zusammen zu sein, den ich jetzt vielleicht nicht gut finde oder das, was vielleicht auch nicht gut für meine Familie ist, da hinzugehen und dir eine Kugel in den Kopf zu schießen, das ist unvorstellbar für mich. Also ich kann so etwas nicht nachvollziehen. Also jemanden zu töten oder jemanden so zu verletzen, dass der sich nicht mehr bewegen kann. Also ich wüsste halt auch nicht, was das denn halt für die ganze Familie bedeutet. Also
kann ich dir sagen, da hat keiner getrauert. Auch in dem Film.
Doch. Nein. Ohne Scheiß, dass auch die Mutter, dann ist die Mutter so konditioniert worden und so hart, hat so hart Angst, ihre eigene, also eine Aussage zu treffen, weil wenn dein Sohn deine Tochter erschießt, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass da irgendjemand sagt, so, nö, das ist aber okay gewesen und dass die Mutter nicht trauert, weil das dein Kind ist.
Ja, das mag sein, aber das Kind hat die Ehre der Familie verletzt und ich habe nach dem Film heute Morgen nochmal ein bisschen rumrecherchiert zu diesem Film und zu diesem Thema und hab mir Videos bei YouTube angeguckt, weil das Ganze natürlich dann auch medial verfolgt worden ist und wo die freigesprochen worden sind, die Jungs, die zwei und auch, dass der andere nur so wenig bekommen hat, die Schwester und die Mutter standen draußen und haben gefeiert. Und das ist kein Scherz. Die standen da und haben gefeiert und fanden das richtig gut, dass ihre Söhne freigesprochen worden sind.
Ja, weil es ihre Söhne sind, die gehören ja...
Ja, ah, ja, aber das mag ja sein, dass es ihre Söhne sind, aber ihre Söhne haben ihre Tochter getötet. Und wenn ihre Söhne ihre Tochter getötet haben, steht man nicht draußen und feiert das, dass sie freigesprochen werden. Ich glaube, man kann sich da nicht so wirklich reinversetzen in diese Geschichte.
Ich kann es auch nicht verstehen.
Nee, aber ich werde zur nächsten Woche nochmal etwas recherchieren zu diesem Thema, weil es gab so 5 Punkte, die vom BKA Berlin, Deutschland, wie auch immer, zum Thema Ehrenmord aufgestellt worden ist. Also was muss passieren, was muss diese Person tun, ne, damit ein Ehrenmord sozusagen gerechtfertigt ist?
Gerechtfertigt für die Familie oder
gerechtfertigt für die Familie. Gerechtfertigt für die Familie. Da gab es 5 Punkte. Und die habe ich jetzt nicht mehr im Kopf. Und die waren sehr, sehr krass auf jeden Fall. Das weiß ich. Und die werde ich nochmal zum nächsten Mal recherchieren und mitbringen, weil ich das sehr interessant fand. So, ne? Mhm. Also, was da passiert. Und ich recherchiere nochmal ein bisschen, ob die Familie wirklich jetzt gefeiert hat oder nicht. Und haben sie. Also ich lache jetzt darüber, ne? Klar, aber ja. da war keine große Trauer. So, die Frau hat ihre Familie, die hat die Ehre ihrer Familie verletzt und das ist dann so. Das passiert dann so. Und das ist ja auch innerhalb der Familie halt auch besprochen worden, dass das passiert. Das wird in einem Film halt auch gezeigt. Und da waren alle dabei. Ihre Schwester, beiden anderen Schwestern, ihre Brüder, ihre Mutter, ihr Papa.
Das, ja, lässt mich sprachlos.
Vielleicht schaffst du es ja bis nächste Woche, dir den Film anzugucken.
Ja.
So, und dann sprechen wir nochmal drüber.
Ich kann ja nur sagen, was ich davon halte. Es ist für mich unfassbar, dass so etwas passieren kann.
Ja, natürlich,
also klar. Also so viele Sachen einfach so unfassbar sind. Aber das ist eine Sache, da steht man halt auch einfach da, auch Teil dieser Gesellschaft und zuckt mit den Armen und sagt so, wie kann das sein? Mhm. Aber Mensch, da sind wir jetzt aber, wir haben noch nicht mal...
Da haben wir euch aber ganz schön runtergezogen. Naja, wir sind eine Stunde schon dabei.
Krass, wir sind ja schon eine Stunde dabei.
Siehst du mal, von wegen, ich habe hier keine Energie.
Ja. Ich komme auch nicht mehr raus, aber ich habe, hast du mitbekommen... Natürlich, wie du auch nicht mitbekommen hast, dass das Trixie neues Album mitbekommen hast, hast du schon mitbekommen, hast jetzt aber nicht so keine neuen Songs. Aber auch Love A haben ein neues Album rausgebracht.
Ja.
Also auch so. Ja. So irgendwie so raus.
Ja. Kann ich aber nichts mit anfangen.
Kannst du nichts mit anfangen?
Nee, leider nicht.
Warum nicht?
Weil es ist nicht meins. Komm ich nicht ran. Vielleicht muss ich es mir zum 10. Mal anhören, glaube ich aber nicht.
Daniel, du hast es bestimmt einmal angehört, hast gesagt, keine Hits
ich hab
drauf.
Das, oder ich habe das Love A Album jetzt locker 7 oder 8 Mal gehört. So, und wenn ich damit nichts anfangen kann, kann ich damit nichts anfangen.
Ja, aber ich finde zum Beispiel den Titeltrack, wollte ich schon gerade sagen, den Anfangstrack finde ich mega gut und den packe ich jetzt nämlich auf unsere Astakulada Nachtasyl-Playlist. Und zwar Frag nicht vom Meisenstaat.
Gut, dann wünsche ich mir von der Tobi das Bo, wie gesagt, morgen geht die Bombe hoch.
Mhm.
Und ich habe wieder angefangen, irgendwie alte Musik zu hören. Ich weiß, ich war so ein alter
Typ. Weil du ein alter Typ bist.
Weil ich ein alter Typ bin. Ich wünsche mir von AC/DC Money Talks.
Oh ja.
Mega guter Song. Dann wünsche ich mir von R.E.M. It's the End of the World and We Know It.
Mhm.
Großartiger Song. Dann wünsche ich mir noch von Therapy Die Laughing. Also wenn man ein richtig gutes Punk-Bisschen-Pop-Album hören möchte... Einfach mal das Album von Therapy Troublegum von vorne bis hinten hören, weil es ein unglaublich geiles Album ist. Ist auch ein bisschen metalig, also Metal-Anleihen, aber eher so punkig. Super geil. Mega gutes Album.
Hast du dich wieder gefunden?
Habe ich mich gefunden. Habe ich gefunden und für sehr gut befunden.
Im Meisenstaat.
Ja.
Vielleicht hören wir uns ja nächste Woche wieder.
Wir hören uns nächste Woche
zur
wieder.
Zur 131. Folge.
Zur 131.
Da ist nämlich die Woche des Reeperbahn-Festivals und des Unterbrücken-Festivals.
So ist es nämlich.
Könnt ihr gerne vorbeischauen. Legen ein bisschen auf, ein bisschen Party.
Samstag.
Und unter der Brücke, hier, Sternschanze. Und ansonsten sieht man sich bestimmt irgendwo auf der Reeperbahn. Vielleicht auf dem Kiosk oder auf dem Spielbudenplatz. Oder vielleicht halt auch im Hausverbot oder auf der TikTok-Party. Wahrscheinlich ist es auch die gefragteste Party ever. Da muss ich halt, habe ich heute gelesen. Wie lange ist das Internet auch noch umsonst? Meta überlegt halt gerade, genauso wie TikTok, ein System einzuführen, wo du ähnlich wie bei OnlyFans für Abonnements bezahlst. Das heißt sozusagen, du kannst ja nicht mehr jedem folgen.
Ja, das war nur eine Frage der Zeit.
Klar. Weil, hätte ich nicht gedacht, OnlyFans scheffeln Milliarden Gewinne. Milliarden. Und auf einmal ist dieses TikTok-Game und WhatsApp auch und diverse andere Sachen nicht mehr umsonst. Das muss alles bezahlt werden.
Ah, das werden aber ganz viele Leute nicht mitmachen.
Ich glaube auch nicht.
Safe nicht.
Man hat sagt so ein bisschen, wir schlittern jetzt so von einem heißen Herbst, weil es halt so warm wird, schlittern wir in den Wutwinter. Kannst du dir vorstellen, was der Wutwinter heißt? Nicht, dass denn die Eisflocken runterkommen und alle richtig böse sind und auf den Boden stampfen, sondern der Wutwinter heißt, da werden so viele Sachen auf uns zukommen. Wie zum Beispiel Corona-Situation und Inflation und steigende Mietkosten, steigende Energiepreise, dass sich ein Gewust aus Menschen auf den Straßen befindet, egal rechts, links, mittel, konservativ, und dann richtig böse sind und dann im Winter sagen so, nee, so kann das jetzt nicht weitergehen.
Oh, bleib ich zu Hause, mach die Heizung an.
Genau, und guckst halt das nochmal Haus der Stars. Da bleib ich zu Hause und mach die Heizung auf 5.
Bei sowas meine ich mit. Irgendwelche Deppen auf die Straße gehen.
Ich bleib zu Hause und mach die Heizung auf 5.
Naja, ich glotz TV.
Du glotz TV. Ja, geht ja halt immer noch jemanden, dem es schlechter geht als einem selbst. Alles klar. Dann will sag ich auf Wiedersehen.
Was war das denn jetzt für ein Spruch?
Den kannst du dir irgendwo auf dem Arm tätowieren. Und finde ich jetzt nicht so, als wenn man sagt, mir ging es körperlich unwohl, als ich dich gesehen habe.
Wie körperlich du mit mir heute, unangenehm.
Daniel, es war mir heute sehr körperlich unangenehm, mit dir heute diesen Podcast zu machen.
Ja, das kann ich verstehen.
Siehste.
Ja.
Gut, dann machen wir die Winterhaube auf und wir verkriechen uns alle in den Mini-Winterschlaf und hören uns nächste Woche wieder.
Ich gehe arbeiten. Tschüss.
Tschüss.